Ja, dann möchte ich mich zuerst herzlich bedanken, dass ich hier sprechen darf beim Rosa-Luxemburg-Club und bei Andreas Mainzer. Mein Thema wird heute Abend sein der Aberglaube des Positivismus. Der Positivismus hat, wenn man das mal zuspitzt, die grundlegende Forderung entwickelt, dass man Erkenntnisse nur aus unmittelbar gegebenen Fakten zu gewinnen hätte. Und das hat tatsächlich einmal einer Entlarvung von ordinärem Aberglauben und auch von theologischem und metaphysischem Dogmatismus gedient. Diese Entlarvung gilt auch heute noch als eine Domäne des Positivismus. Also man braucht sich nur zum Beispiel diese Streitigkeiten mit den Kreationisten anzugucken, die meinen, dass sie Gottes Wirken in der Natur direkt erkennen könnten. Wenn man hier in Freiburg rumläuft, dann kann man ja ohne Probleme genügend irgendwie esoterische Buchläden oder sonstige Angebote ausmachen. Es gibt da genügend zu tun und da kann tatsächlich auch das positivistische Denken etwas zu beitragen, das sich eben auf die Fakten beruft. Der positivistische Aberglaube, um den es mir heute Abend aber gehen wird, das ist die Form von falschem Denken, das entsteht, wenn das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken als einzige mögliche Methode wahren Denkens und wahrer Erkenntnis durchgesetzt werden soll. Also wenn es darum geht, das als vollständiges Welterklärungssystem zu etablieren. Man merkt eigentlich auch immer wieder in alltäglichen Debatten, dass es da ein Problem gibt, wenn es zum Beispiel um die Frage nach der Freiheit geht. Das ist eine Sache, bei der man eben gar nicht mit Fakten tatsächlich konfrontiert ist, sondern das ist im Grunde die einzige noch von den alten metaphysischen Fragen übrig gebliebene Frage, die überhaupt noch debattiert wird. Aber da gibt es dann eben immer diesen Streit. Also das zentrale Problem habe ich also benannt. Das ist der Glaube an eine vollständige naturwissenschaftliche Welterklärung, dass die möglich sei, obwohl die natürlich nicht vorliegt. Die Gliederung soll in etwa so aussehen, dass ich jetzt am Anfang mich mit der neueren Kosmologie beschäftige. Neuere Kosmologie einfach nur zur Unterscheidung von der neuzeitlichen Kosmologie, wie man das so seit der Aufklärung kennt, also Galilei, Newton. Und die neuere Kosmologie, da nehme ich mir im Wesentlichen Stephen Hawking vor, also dessen Thesen, der die neuere Kosmologie geprägt hat. Mir geht es um sein Verhältnis zur Philosophie und zur Metaphysik und auch zur Theologie. Dann zur Erkenntnistheorie. Und was mir ganz wichtig ist, sind die immanenten Widersprüche, die sich dazu zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben. Also er hat ja Bücher geschrieben und da sind einfach teilweise krasse Fehler drin, die aber offenbar nicht stören. Und da habe ich halt geschaut, inwieweit die eben mit seinen erkenntnistheoretischen Vorstellungen zusammengehen, also wie die daraus entspringen. Im zweiten Teil soll es dann motiviert im Grunde durch diese Beispiele um Erkenntniskritik gehen. Also das ist dann die Grundlage dafür, wie ich mir auch die Thesen von Hawking angeschaut habe. Und am Schluss mache ich einfach nochmal eine Bemerkung zu den Geisteswissenschaften, also einfach, was passiert, wenn die sich da jetzt noch mit an diesem, ja, wie ich sagen würde, abergläubischen Treiben um die Aliens beteiligen. Dann möchte ich mal mit dem ersten Teil beginnen. Die immanente Kritik naturwissenschaftlicher Welterklärung hat einen enormen Vorteil, der aus dem selbstdefinierten Anspruch der Naturwissenschaften entspringt. In den Geisteswissenschaften können ja Denkfehler häufig nur erkannt werden, wenn historische und logische Entwicklung der verwendeten Begriffe nachverfolgt werden. Also wenn man im Grunde über implizite Bedeutungen der Begriffe nachdenkt und dann deren inneren Widersprüche herausarbeitet. In den naturwissenschaftlichen Fächern ist es tendenziell so, also auch wenn man das jetzt nicht eindeutig trennen kann, aber tendenziell ist es doch ziemlich klar, dass es da um explizite Definitionen geht, um Begriffe, die klar und prägnant definiert sind und in denen sich Fehler sehr deutlich als entweder logische Widersprüche gegen ihre eigenen Definitionen ergeben, also eine gewisse Inkohärenz in den Dingen, die da behauptet werden. Oder man hat eben noch das Experiment und da kann es eben sein, dass man zu experimentell einfach widersprüchlichen Ergebnissen kommt oder eben zu Ergebnissen, die im Widerspruch zur Theorie stehen. Jetzt ist es aber so, dass man, wenn man solche Fehler findet, nicht daraus den Umkehrschluss ziehen kann, was jetzt der Grund ist für solche Fehler. Es gibt natürlich alle möglichen Gründe, warum man jetzt in Naturwissenschaften immer wieder mal Fehler hat. Das gehört auch dazu, das passiert auch ständig. Das ist auch überhaupt kein Problem eigentlich. Also jetzt böse gesagt, individuelle Schlamperei kommt halt vor. Und dann muss man das halt nur wiederholen und nochmal gucken, was jetzt eben falsch gelaufen ist subjektiv. Es kann auch sein, dass die Theorie ungenügend ist oder dass man sie eben noch verbessern muss. Das gehört alles zum naturwissenschaftlichen Alltag dazu. Was allerdings nicht dann so einfach auftauchen kann, ist, dass man überhaupt noch in Betracht zieht, dass es sein kann, dass man einen Gegenstand sich gesucht hat für seine naturwissenschaftliche Theorie, der überhaupt nicht dieser Theorie angemessen ist. Das ist was, was man jetzt nicht an diesen Fehlern selber erkennen kann. Das heißt also, das ist auch einer der Gründe, warum man sich dann mit Erkenntniskritik auseinandersetzen muss. Dann komme ich jetzt zu der Variante der Kritik, die ich hier präsentieren möchte. Und da geht es natürlich erstmal um die Frage, was ist überhaupt Kosmologie? Das ist allgemein die Lehre von der Entstehung und vom Aufbau der Welt. Traditionell ist das metaphysisch und theologisch konnotiert, aber die Physik will natürlich eine Lehre von den Gesetzmäßigkeiten, denen das ganze Universum folgt. Historisch muss man noch dazu sagen, dass die Kosmologie selbstkritisch war. Berühmt ist also Galileis Konflikt mit der Kirche um die Stellung der Erde. Der wollte ja dann so dieses ptolemäische Weltsystem, bei dem die Erde noch im Mittelpunkt stand, im Mittelpunkt ruhte, ersetzen durch ein heliozentrisches. Und die Kirche hat sich dagegen dogmatisch zuerst verwahrt, aber dann letztlich verloren. Das hat zum revolutionären Durchbruch der modernen newtonschen theoretischen Mechanik geführt. Und der entscheidende Schritt dabei war, dass die himmlischen Gesetze, aus denen sich die Bewegungen der Planeten ergeben, erkannt wurden als Gesetze, die den irdischen Gesetzen gleich sind. Es gab also nicht mehr diese Trennung in eine himmlische und eine irdische Sphäre. Damit war also der Wirkungsbereich himmlischer Wesen endgültig widerlegt. Das war eben der riesige Schritt für die Geistesgeschichte, und wozu ich dann später kommen werde, aber das passt an dieser Stelle. Also dieser Himmel blieb eben nicht lange leer. Wo jetzt früher die himmlischen Wesen waren, die jetzt erledigt sind, werden da verzweifelt Außerirdische gesucht. Also ich habe ja auch so als Ausgangspunkt für diese ganzen Überlegungen dieses Heft hier, da steht das auch vorne drauf, von Telopolis im Heise Verlag, kann man in jedem Bahnhofskiosk kaufen. Wo sind sie? Außerirdische verzweifelt gesucht. Und die neuere Kosmologie ist also jetzt sozusagen der Versuch einer rein physikalischen Kosmologie. Und es geht wirklich darum, eben die Physik als das überhaupt alles begründende Wissen durchzusetzen und das auch wirklich systematisch aufzustellen, diese Theorie. Jetzt ist Kritik, einfach um das vorwegzunehmen, im Grunde genommen, dass es unmöglich ist, so ein vollständiges System aufzustellen. Also die Welt geht nicht auf in dem, was naturwissenschaftlich an ihr fassbar ist. Und das Vorgehen wird jetzt schon sein, systematische Fehler aufdecken, die notwendig solche Versuche begleiten, die aber eben aus so einer Vernachlässigung von erkenntnistheoretischen Reflexionen entspringen. Und es geht aber trotzdem los mit der immanenten Kritik und den Widersprüchen, die dann in den Theorien selbst zur Physik auftauchen. Jetzt erstmal zu Stephen Hawking, der prominenteste Vertreter der neueren Kosmologie. Der hatte den Lukasischen Lehrstuhl in Cambridge inne bis vorletztes Jahr, 2009. Er hatte eine enorme Reputation. Newton war sein Vorgänger. Also danach kam, glaube ich, noch Dirac. Er ist im Grunde erst der Dritte auf diesem Lehrstuhl. Und Dirac war also ein extrem erfolgreicher und berühmter Quantenmechaniker. Er hatte als Spezialgebiet, womit er berühmt wurde, war die Physik schwarzer Löcher. Er hat dann auch die Hawking-Strahlung postuliert. Das ist auch eine Sache, die sich überprüfen lässt. Also da gibt es auch, glaube ich, im Moment noch Versuche und Experimente, um das zu messen. Und hat dann aber eben populärwissenschaftliche Weltbestseller geschrieben. Zuerst die kurze Geschichte der Zeit, 1991, die kennen vielleicht viele, die ist auch verfilmt worden. Dann jetzt eben im letzten Jahr die Fortsetzung und Vollendung seiner damaligen Thesen, der große Entwurf. Das ist eben diese einheitliche Theorie. Er meint es wirklich ernst und also er will wirklich alles erklären. Es ist ihm persönlich schon bewusst, dass das ein enormer Anspruch ist und er ironisiert sich auch manchmal selbst. Also das macht ihn schon auch sympathisch. Also der ist jetzt nicht so ein Verbissen. Seine eigene Theorie schränkt er nicht ein. Also da ist er stur, das finde ich auch gut. Also er argumentiert nicht taktisch. Er will das tatsächlich zeigen, dass er das vollständige naturwissenschaftliche System gefunden hat. Das heißt, er ist ehrlich, was dazu führt, dass dieser Anspruch, den er da erhebt, einfach, ja, man kann ihn kritisieren. Also das ist nicht immer so leicht, überhaupt irgendwie Dinge zu finden, die man sich so genau anschauen kann, dass man ihn kritisieren kann. Also das möchte ich jetzt vorwegschicken, weil er natürlich jetzt nicht so gut wegkommt. Aber das ist auch sozusagen seiner eigenen Arbeit eigentlich geschuldet, dass man sich kritisch mit ihm auseinandersetzen kann. Also es gibt wirklich genügend Bereiche, in denen man Theorien vorfindet, die sind einfach, wenn man so will, sehr, ja, sowieso schon so inkohärent und auch überhaupt haben gar nicht mehr den Anspruch, tatsächlich irgendwie einen sinnvollen Zusammenhang zu ergeben, dass man eigentlich auch schon Schwierigkeiten hat, die überhaupt zu kritisieren. Also das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen, dass er da seine Arbeit zumindest sich darum bemüht hat, dass die vollständig wird. Er hat ein Verhältnis zur Philosophie, das man gleich am Anfang hier in dem letzten Buch von ihm ja heraushören kann, wenn man sich den ersten Absatz durchliest. Da schreibt er: Wir existieren nur kurze Zeit und erforschen in dieser Zeit nur einen kleinen Teil des Universums. Doch der Mensch ist eine neugierige Spezies. Wir staunen und suchen nach Antworten. Da die Menschen nun einmal in dieser riesigen, mal gütigen, mal grausamen Welt leben und in den unermesslichen Himmel über ihnen blicken, stellen sie sich von jeher eine Fülle von Fragen. Wie können wir die Welt verstehen, in der wir leben? Wie verhält sich das Universum? Was ist das Wesen der Wirklichkeit? Woher kommt das alles? Braucht das Universum einen Schöpfer? Die meisten von uns verbringen nicht übermäßig viel Zeit mit diesen Fragen, doch fast alle machen wir uns hin und wieder darüber Gedanken. Traditionell sind das Fragen für die Philosophie, doch die Philosophie ist tot. Sie hat mit den neueren Entwicklungen in der Naturwissenschaft, vor allem in der Physik, nicht Schritt gehalten. Jetzt sind es die Naturwissenschaftler, die mit ihren Entdeckungen die Suche nach Erkenntnis voranbringen. Ganz eindeutig, die Philosophie ist bei ihm am Ende. Man merkt auch, dass ihn das nicht mehr interessiert an der sprachlichen Fassung. Ne? Also woher kommt das alles, ist so ein bisschen, also da hat die Philosophie zumindest die Fragestellung schon mal ein bisschen weitergetrieben gehabt. Aber er will die Fragen sozusagen nochmal ganz von Anfang an ganz naiv stellen. Also er nimmt sie einfach nicht ernst. Das liegt aber auch, da hat er tatsächlich nicht ganz Unrecht, und er hat es auch schon in seinem ersten Buch bemängelt, an der Philosophie selber. Weil die Philosophie im Grunde in der ja wesentlichen offiziellen Fassung, wie man sie so meistens auch an der Uni, glaube ich, zu hören bekommt, gar nicht mehr diesen Anspruch erhebt. Also ne, die Frage nach diesen letzten Dingen oder, na gut, wenn man so sagen will, ne, woher kommt das alles, wird da eigentlich nicht mehr verhandelt. Also von daher hat er da nicht ganz Unrecht. Ebenso ist es hier mit dem Verhältnis zur Kirche und zur Theologie. Das hat er schon in der kurzen Geschichte der Zeit sich dazu geäußert. Da hat er im Grunde nochmal so eine Rolle eingenommen, wie sie Galilei eingenommen hat im Streit mit der Kirche und hat sich in so eine Art frühaufklärerische Pose geworfen und hat dem Papst irgendwie unterstellt, dass er sozusagen jetzt Dogmatiker sei und eine Geschichte erzählt, dass also der Papst ihm damals, das war der Johannes Paul II., ihm verboten hätte, irgendwie den Urknall zu erforschen, weil in dem Moment soll der Schöpfer halt irgendwie was gemacht haben. So, das war dann die Idee dabei. Die Kirche hat inzwischen allerdings offiziell widersprochen. Also Herr Ratzinger hat das dann aufgeklärt und gemeint, nee, das ist nicht die Position der Kirche. Das macht auch, wenn man sich dieses System des Katholizismus in der Theologie anguckt, überhaupt keinen Sinn. Das metaphysische Postulat lautet dort, dass der Schöpfer immer zuwirkt und der Kosmos sonst unmöglich wäre. Also es gibt sozusagen nicht einen einmaligen Start, sondern wenn, dann müsste der immer wirken. Und das ist also auf jeden Fall, wenn man schon metaphysisch argumentiert, was ja auch Hawking an der Stelle getan hat, dann ist das auf jeden Fall vernünftiger, was die Kirche da an Theorie vorgeschlagen hat. Und das ist auch das Problem mit der Theologie, was man hat, wenn man sich mit der Aufklärung beschäftigt, dass man irgendwann merkt, dass es selbst in der Theologie etwas mehr gibt als nur einen dogmatischen Aberglauben. Also da, wo sie sozusagen nicht System sein will, an irgendwas festhält, was halt tatsächlich in der Physik nicht aufgeht, da verhandelt sie zumindest Fragen, die schon wichtig sind und die Philosophie teilweise eben oder zum größten Teil eigentlich ad acta gelegt hat. Aber trotzdem verfällt sie eigentlich immer mehr der Entmythologisierung. Also diese ganzen Überlegungen werden nicht mehr wirklich ernst genommen. Und was man Hawking da auch wieder zugestehen muss, ist, dass er diesen Konflikt mit der Kirche sehr unnachgiebig austrägt. Also er hat den Heiligen Stuhl immerhin dazu provozieren können, mal was dazu zu sagen zu seinen Thesen. Die akademische Philosophie ignoriert das einfach, was er da macht. Wenn man jetzt mal zu seiner Erkenntnistheorie kommt, dann muss man sagen, dass es im Grunde, wie das in der kurzen Geschichte der Zeit deutlich wird, ein naiver Realismus. Also er meint, dass die Naturgesetze tatsächlich unmittelbar einsichtig sind und dass mathematische Formen die Wirklichkeit beschreiben. Im Grunde ist das so ein bisschen noch, wie das bei Galilei auch war, da hat er mit der Geometrie das versucht, dass er gesagt hat, das ist so die Sprache der Natur und für Hawking sind also mathematische Formeln im Grunde die Sprache der Natur. Deswegen meint er dann auch, wenn man mit Aliens zu tun hätte, mit denen auf mathematisch reden müsste. Er streicht also komplett das Vermittlungsproblem zwischen Theorie und Erfahrung. Das ist für ihn eigentlich kein Problem. Und deswegen hat er auch am Anfang von der kurzen Geschichte der Zeit so eine Geschichte eben über Galilei drin. Die gibt es auch schon sehr lange, ist vielleicht auch in manchen Schulbüchern heute immer noch drin, wird auch teilweise noch gelehrt. Das möchte ich hier mal kurz vorlesen. Das ist diese berühmte Geschichte mit dem schiefen Turm von Pisa. Und da heißt es also hier bei ihm im Kapitel über Raum und Zeit, die Grundlagen, nach aristotelischer Tradition war man davon überzeugt, man könne alle Gesetze, die das Universum bestimmen, allein durch das Denken ausfindig machen und es sei nicht notwendig, sie durch Beobachtungen zu überprüfen. So war vor Galilei niemand daran interessiert, festzustellen, ob Körper von verschiedenem Gewicht tatsächlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fallen. Es heißt, Galilei habe die Überzeugung des Aristoteles dadurch widerlegt, dass er Gewichte vom schiefen Turm von Pisa habe fallen lassen. Die Geschichte ist wahrscheinlich erfunden, aber Galilei tat etwas Vergleichbares. Er ließ verschiedene schwere Kugeln eine glatte Schräge hinunterrollen. Die Situation ist ähnlich wie bei senkrecht fallenden schweren Körpern, aber leichter zu beobachten, weil die Geschwindigkeiten geringer sind. Galileis Messungen waren eindeutig. Die Geschwindigkeit aller Körper nahm in gleichem Maße zu, unabhängig von ihrem Gewicht. So, jetzt ist interessant, er erzählt im Prinzip hier von zwei Experimenten. Einmal dem vom schiefen Turm von Pisa, das eigentlich dasselbe Ergebnis haben soll wie das mit der schiefen Ebene. Nämlich, dass die beiden gleich großen, aber unterschiedlich schweren Kugeln, also äußere Beschaffenheit, ne, so morphologisch gleich bei den Kugeln, aber unterschiedliches Gewicht, die sollen gleichzeitig unten ankommen. Nun hat er irgendwie, schreibt er hier sowas wie, dass dieser Versuch vom schiefen Turm von Pisa irgendwie wahrscheinlich nicht stattgefunden hat oder so. Also man weiß mit Sicherheit, dass der nicht stattgefunden hat, weil wenn man ihn macht, dann kommen die Kugeln halt nicht gleichzeitig an. Also es ist ja kein Problem, ne? Auf den schiefen Turm von Pisa raufsteigen und zwei Kugeln fallen lassen, heutzutage ist jetzt nicht so das schwierige Ding. Die kommen nicht gleichzeitig an, es kommt die schwerere Kugel halt zu unten zuerst an und das liegt einfach an der Luftreibung. Und diese Theorie, die Galilei dazu geführt hat, das zu behaupten, dass das trotzdem tatsächlich eigentlich eine Sache ist, diese Erdanziehungskraft, die dazu führt, dass die beide gleichzeitig ankommen müssten, also dass es von ihrem Eigengewicht unabhängig ist, die hat er nicht aufgrund von Experimenten entwickelt, sondern aufgrund von theoretischen Überlegungen. Dann gibt es hier dieses andere Experiment, was er Galilei sozusagen als den unmittelbaren Aufschein der Wahrheit irgendwie so unterstellt, wenn man das macht mit diesem Rollen, ne? Und man kann den Versuch machen, also ich habe sogar experimentelle Beschreibungen für die 11. Klasse gefunden. Da ist es so, dass die leichte Kugel schneller ankommt. Es liegt daran, dass einfach die schwere Kugel, dadurch, dass wenn sie intern eine gleiche Massenverteilung hat wie die leichte Kugel, ein höheres Drehmoment hat. Also es wird sozusagen ein Teil der Erdbeschleunigung, die halt auf so einer schiefen Ebene umgesetzt wird in eine schräge Abwärtsbewegung, muss aufgewendet werden für die Drehung der Kugel. Das heißt, da geht einfach Energie verloren, die sonst, also oder Kraft verloren, die sonst für die Beschleunigung der anderen also zuständig wäre. Das heißt, man kann den Versuch machen, die kommen auch wieder nicht gleich an. Das steht hier drin. Man weiß, ne, also wenn man das jetzt so lesen würde, würde man sich halt fragen, ja, warum macht er das jetzt so? Ne? Aber es geht ihm halt darum, dass er unbedingt zeigen will, dass man das einfach so sieht. Also man hat halt sozusagen diese Mathematik im Kopf und dann ist sie da und dann kann man das im Grunde, muss man eigentlich nur hinsehen und dann ist die Mathematik da. Und das ist aber Unsinn. Also wie gesagt, diese Versuche kann man machen, funktioniert nicht. Ne? Also man kann natürlich heutzutage, konnte Galilei aber nicht, einen Fallturm zum Beispiel leer pumpen, dann gibt es keine Luftreibung und dann kommen irgendwie unterschiedlich schwere Sachen auf jeden Fall gleichzeitig an. Das geht schon auch. Das ist sehr alt, dieses Beispiel. Also das ist nicht mal so, dass man das jetzt durchliest und dann denkt, ach, ist was falsch oder so, sondern das ist seit den 1930er Jahren bekannt. Das hat ein sehr bekannter Wissenschaftshistoriker Alexandre Corré schon aufgedeckt. Kann man alles bei ihm nachlesen. Das ist auch sehr berühmt, eigentlich sein Artikel dazu. Das hat er einfach ignoriert. Und das alles, also um halt seine These zu untermauern. Er ist jetzt im großen Entwurf, ist ja ein bisschen, hat man gemerkt, da hat er sich noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über diese Sachen, diese Geschichte mit der schiefen Ebene, erzählt er trotzdem nochmal. Also er hatte eigentlich jetzt 20 Jahre Zeit, das zu korrigieren, hat es aber nicht gemacht. Und da geht er jetzt aus von einem Problem, was tatsächlich auch ein bekannter Naturwissenschaftler, Henri Poincaré, zum ersten Mal festgestellt hat, nämlich wenn man jetzt auf der Seite der Modellbildung, also auf der Seite, wo man sich die Frage stellt, wie ist tatsächlich die Natur beschaffen, dann überlegt man sich ja erstmal im Kopf, wie das so sein könnte. Da hat er dann festgestellt, dass man eigentlich für Umstände, die einem Sachverhalt entsprechen, also zum Beispiel der Geometrie, der dreidimensionalen, die wir haben, dass man da unterschiedliche Geometrien entwickeln kann, die das trotzdem korrekt beschreiben. Also man hat halt, was man so kennt, die euklidische Geometrie und er hat dann irgendwie sich noch die Geometrie angeguckt von einem Herrn Lobachevsky. Und also es ist jetzt nicht wichtig, was der da genau gemacht hat, aber man kann mit Axiomen, die dann auch zu einem vollständigen geometrischen System führen, vergleichbar zu dem von Euklid, diese Welt auch beschreiben. Ist komplizierter, ist auch nicht so effizient, aber ist absolut richtig. Das heißt, er hat jetzt das Problem, man hat zwei Theorien für dieselbe Sache, welche ist richtig? Da hat er dann sich auf ja, so eine Art, er nennt das modellabhängigen Realismus, also das hat Hawking dann gemacht. Und er sagt halt, das ist jetzt wieder ein Zitat aus dem großen Entwurf, laut modellabhängigem Realismus ist die Frage sinnlos, ob ein Modell real ist. Entscheidend ist nur, ob es mit der Beobachtung übereinstimmt. Und das ist halt auch so ein Satz, wo man, fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein, also das ist halt, man hat einen modellabhängigen Realismus, für den die Frage egal ist, ob das Modell real ist. Also der Realismus ist einer, der sich für die Realität nicht interessiert. Das Kriterium ist ganz offensichtlich und das ist auch jetzt so, kann man auch verallgemeinern für den, sagen wir mal, so eine positivistische Haltung, einfach die Praktikabilität und die Beherrschbarkeit. In der alltäglichen Praxis schlägt dann dieser modellabhängige Realismus eigentlich auch immer sofort wieder in so einen naiven Realismus um. Die beste Theorie ist einfach die, die man halt irgendwie einsetzen kann, und dann ist das die Natur. Das ist dann die Realität. Damit hat jetzt Hawking erstmal das Wichtigste überhaupt in seinen Büchern geschafft am Anfang, dass er nämlich die naturwissenschaftlichen Gesetze als absolut und überall und zu jeder Zeit gültig und vor allem auch als völlig richtig irgendwie für alle Fragen, hat er sie erstmal so in den Raum gestellt. Es heißt also jetzt für mich, dass an dieser Stelle das Problem entsteht, dass diese Frage nach der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur, die in der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, denke ich, eigentlich zentral sein sollte, also was hat man da überhaupt vor sich, was ist der Gegenstand der Naturwissenschaften, das ist den Naturwissenschaften an dieser Stelle einfach egal. Wenn man jetzt mal in die Kosmologie geht, gibt es dieses Problem fehlender Kräfte. Man hat irgendwie einen Begriff, den vielleicht viele schon gehört haben, die dunkle Materie. Und die ist also jetzt, seit es das Problem gibt, angeblich erkennbar am Gravitationseffekt. Also man hat schon vor vielen Jahren, das war irgendwann in den 30ern, hat man festgestellt, dass ein Kräftegleichgewicht nicht aufgeht, wenn man Galaxien betrachtet. Also es ist einfach wie beim Kettenkarussell. Man hat irgendwie eine Masse. Das ist im Grunde einfach die Sternmasse der Galaxien und alles, was da noch so existiert. Und die drehen sich umeinander. Dadurch entsteht eine Fliehkraft. Das heißt, normalerweise würden die jetzt erstmal, wenn man nur diese Sorte Kraft durch die Drehung betrachtet, würden die auseinanderfliegen. Gleichzeitig haben die aber auch eine Masse. Das heißt, was diese Galaxien dann theoretisch zusammenhalten sollte, ist einfach ihre Eigengravitation. Also einfach die gravitative Anziehung unter all diesen Körpern in der Galaxie, die dann dazu führt, dass sie um einen Schwerpunkt sich drehen. Das kann man, also kann man wunderbar ausrechnen. Das ist im Grunde auch von der Idee her so, wie unser Sonnensystem funktionieren soll. Jetzt ist es aber so, dass das einfach von den Beobachtungen her schon relativ früh klar war, dass das nicht hinkommt. Also wenn man jetzt mal so ganz grob abschätzt, wie viel Masse man da so vermutet, aufgrund von Masse-Leuchtkraft-Beziehungen, also einfach die Helligkeit von so einer Galaxie wird dann so überschlagsmäßig umgesetzt in eine Verschätzung ihrer Masse, dann merkt man, dass das einfach nicht passt, weil das sich viel zu schnell dreht. Eigentlich müssten sich diese Galaxien, die müssten alle auseinanderfliegen, wenn man nur die Masse sieht, die halt so leuchtet und dann noch so ein paar Korrekturterme nimmt. Also es kommt gar nicht hin. Also nicht ein kleiner Fehler, es ist ein Riesenfehler. Und dann hat man sich überlegt, gut, also dann muss da halt noch mehr Masse sein. Ne? Und das ist diese dunkle Materie. Mehr ist das erstmal nicht gewesen. Und das ist auch bis heute eigentlich nicht mehr. Das fehlt jetzt seit 80 Jahren. Es gibt jetzt seit den 80ern einen neuen Ansatz in der Astrophysik, dass man versucht, diese Gleichung zu modifizieren, die Newtonschen Gleichung, und dann eben darüber ein anderes Kräftegleichgewicht bekommt. Aber es ist, hat sich jetzt bisher durchgesetzt, obwohl es dafür keinen guten Grund gibt, dass man also ungefähr 90% der Masse, die man im Universum vermutet, aufgrund solcher Beobachtungen, sind völlig unbekannt. Man weiß nicht, was das sein soll. Aber wenn Leute dann anfangen und rechnen Galaxienmodelle, dann haben sie immer irgendwie da einen Term drin mit dunkler Materie. Da gibt es dann unterschiedliche Überlegungen, was das sein könnte. Das wird dann eingesetzt. Und damit wird dann gerechnet. Das funktioniert dann auch. Also man hat dann halt Galaxienmodelle, die funktionieren auch ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann völlig an dem vorbeigehen würden, was man so üblicherweise beobachtet. Aber was diese dunkle Materie sein soll, weiß immer noch keiner. Das heißt also, man hat im Grunde ein Problem, was man hat in seinen Gleichungen, hat man substantialisiert. Also man hat es einfach verdinglicht und redet inzwischen so darüber, als ob es das irgendwie geben würde. Also wenn man mit Astrophysikern über dunkle Materie spricht, dann ist das, also das wird für die einfach immer mehr zu so einer Sache, die sie irgendwie so eigentlich in der Hand haben. Was ähnlich ist, was ich jetzt nicht ausführen möchte, aber was ähnlich ist, ist dann nochmal bei der dunklen Energie passiert. Da lief es dann auch so. Also da kam die Gleichung halt nicht hin und dann hat man gesagt, ja, da muss halt irgendwo dunkle Energie sein, die drückt das Universum auseinander. Also das Fazit ist, dass die Kosmologie tatsächlich auf ihrem jetzigen Stand beim allerwesentlichsten Teil aller Dinge, die sie eigentlich beschreiben will, völlig im Dunkeln tappt. Das kann aber, und so wird es dann auch verwendet, natürlich, wenn man diesen Versuch, alles auf einmal immer zu erklären, nicht in Frage stellt, ist das natürlich ein super Grund, um weiter zu forschen. Ne? Man hat dann einfach so halt eine Riesenlücke und kann dann halt gucken. Also soweit ich weiß, wird auch im CERN, also in diesem Beschleuniger, da gibt es auch Versuche, die dann nach einer ganz bestimmten Sorte von Teilchen suchen, die dann womöglich Kandidaten wären für diese dunkle Materie. Also das ist ein Forschungsgrund, der also auch dann wirklich zu riesigen Projekten führt, der einfach aus so einem Problem in so einer Gleichung entstanden ist. Dann gibt es, wenn man sich die Kosmologie anguckt, als auch eine Sache, die, sagen wir mal so, als relativ sicher gilt, das ist der Urknall. Wenn man sich einmal das anschaut, und das ist nicht schwer, das nachzulesen, also dann sieht man, dass der Urknall auf ziemlich hypothetischen Annahmen beruht. Also man hat auf jeden Fall erstmal die Annahme über eine raumzeitliche Konstanz der Naturgesetze, die sich wirklich auf das ganze Universum erstreckt. Also der Erfahrungshorizont der Menschen ist jetzt trotz all der modernen Mittel, die wir haben, erstmal nicht so groß, dass wir jetzt einfach so sicher sein können, dass jetzt unbedingt die Naturgesetze überall und immer gelten. Das wird aber vorausgesetzt. Das heißt also, man hat eben die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die Einstein aufgestellt hat, und die sollen jetzt aber überall und immer gelten. Und dann macht man noch ein paar Postulate, die nennt man auch kosmologische Postulate. Die braucht man, sonst kann man gar nicht anfangen zu rechnen. Das liegt daran, dass die allgemeine Relativitätstheorie unglaublich schwierig ist. Und da geht es dann darum, dass man sich so, ja, das sind eigentlich so Standardannahmen, die man auch aus anderen Bereichen kennt, Isotropie, das heißt, dass sozusagen das Universum sich jedem Betrachter unabhängig von seiner Blickrichtung im Raum immer gleich darstellt. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwie woanders hinguckt, dann sollte das im Prinzip so ähnlich aussehen. Und dann sollte man nicht jetzt irgendwie, ne, in die eine Richtung sind alle Sterne und in die andere sind keine, ne, das ist schlecht. Also das wäre nicht isotrop, sondern richtig wäre, wenn sie sich ungefähr so in alle Richtungen gleich verteilen. Das ist lokal natürlich immer falsch, ne? Aber wenn man das sehr großräumig betrachtet, also über das ganze Universum verteilt, geht man davon aus, dass das womöglich eine ganz gute Näherung ist. Dann gibt es als anderes wichtiges kosmologisches Postulat die Homogenität. Also das Weltall sollte sich unabhängig vom Standpunkt, also egal wo man sich jetzt genau befindet, auch immer gleich darstellen. Das ist eine Hypothese, die steckt in den Gleichungen, die man dann verwendet, drin. Die kann man aber nicht überprüfen, weil jetzt unser Aktionsradius schon relativ eingeschränkt ist. Also wir kommen jetzt nicht so weit weg von hier zum Gucken. Das heißt also, wir können das nicht überprüfen. Das sind aber die Symmetriebedingungen, die dann dazu führen, dass man überhaupt zu diesen Friedmann-Gleichungen kommt, die man dann versuchen kann zu lösen. Dann gibt es zwei wesentliche Beobachtungen, die man gemacht hat. Also die kosmische Hintergrundstrahlung und die Rotverschiebung von entfernten Objekten. Und diese beiden Beobachtungen, die führen dazu, dass man dann im Grunde Randbedingungen hat, mit denen man diese Friedmann-Gleichung lösen kann. Und dann hat man tatsächlich als eine sinnvolle Lösung diesen Urknall. Also was ich jetzt hier sage, ist überhaupt nicht, dass das nicht stimmt. Worauf ich nur mal hinweisen möchte, ist, dass das ein spekulativer Schluss ist. Also das ist jetzt nichts, was man einfach mal so sagen kann, wie jetzt, weiß ich nicht, dass halt ein Apfel vom Baum runterfällt, ja, weil halt irgendwie die Erde den anzieht oder so. Ne? Das ist ja doch irgendwie im Erfahrungsbereich dessen, was wir so kennen. Und der Urknall ist ein extrem spekulativer Schluss. Also man braucht sozusagen Annahmen, die man teilweise nicht mal überprüfen kann. Es wird aber immer darüber geredet, als ob das ein Fakt sei. Also als ob das einfach etwas sei, was die Physik festgestellt hätte. Und das hat sie halt nicht. Sie spekuliert an der Stelle. Und das gehört auch dazu. Das kann man auch ruhig machen. Aber dann sollte man das auch bitte so ausweisen. Und gut, wenn man das dann mal so vielleicht versucht, also ein bisschen in Frage zu stellen, dann kommt halt einfach eben wieder dieser modellabhängige Realismus. Ne? Der heißt dann, das ist halt das beste Modell, was wir haben. Was natürlich kein Argument ist, aber wenn man halt in Effektivitätskategorien denkt, dann ist es halt so. Ja. Und was alle kennen, ist ja vielleicht, dass halt, wenn es an diesem Teilchenbeschleuniger neue Versuche gibt, dann werden die gerne immer in Relation zum Urknall genannt. Also man ist dann dem Urknall wieder um so und so viele Sekundenbruchteile näher gekommen, weil die Energie ungefähr in den Bereich kommt, die nach dem Urknall geherrscht haben soll. Also die ist sehr hoch gewesen. Dann tut sich aber, wenn man jetzt, ne, so hat man das Universum jetzt erstmal aber so weit begründet, also die Naturgesetze gelten, absolut, immer, überall. Im Urknall hat es angefangen, also damit ist Hawking jetzt schon relativ weit. Er kommt dann aber zu einem Problem, das er so nicht erklären kann, und zwar, woher diese Gesetze untereinander in Relation geraten sind, die dazu führen, dass jetzt tatsächlich dieses Universum so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Also wenn man das so ganz physikalisch fasst, kommt man dazu, einfach sich zu fragen, warum diese Naturkonstanten diese Größe haben, die sie eben haben. Wenn man da nämlich ein bisschen was verändert, dann sieht die Welt theoretisch ganz anders aus. Also man kann das dann schlecht überprüfen, was passiert, aber es ist klar, dass es nicht mehr dieselbe wäre. Man kann also diese Naturkonstanten extrem genau messen, aber man hat keine Ahnung davon, welches Prinzip diese Größen in dieses Verhältnis gesetzt hat, in dem sie eben stehen. Das sind aber die Größen, unter denen nur der Kosmos so, wie er ist, existieren kann. Wenn diese Naturkonstanten sich ändern würden, dann wären sie eben, wäre es anders. Und das ist eine Frage, die Kosmologen und auch Hawking dann sehr beschäftigt hat. Und das läuft unter dieser Frage nach der Feinabstimmung der physikalischen Konstanten. Und das ist das, was er sich dann auch in seinem neuen Buch vorgenommen hat. Und er kommt dann am Ende zu einem Vorschlag, wie das passiert sein soll. Und dann ist sein Vorschlag eben, dass es einen Zufallsprozess gibt, dessen Ursprung jetzt nicht, also eigentlich müsste er jetzt dann auch noch erklären, wer den jetzt wieder in die Welt gesetzt hat. Das macht er dann nicht mehr, da hört er auf. Aber es gibt einen Zufallsprozess, der dafür sorgt, dass es im Grunde eine endlose Anzahl von Urknallen gibt. Das läuft also ständig ab. Wir können es nicht beobachten, aber er postuliert es, dass das also ständig passiert. Und diese Urknalle, die führen dann dazu, dass im Grunde da mit diesen physikalischen Gesetzen, das wird dann so ausgewürfelt, also und eins davon, von diesen Universen, die da rauskommt, eins davon ist unseres. Also so soll das entstanden sein, das ist seine Theorie. Und in der Beschreibung dessen ist es ja also relativ erstaunlich, dass er eine Voraussetzung machen muss. Und zwar, jetzt so grob zusammengefasst, geht es darum, dass Quantenfluktuationen im Vakuum dazu führen, dass sich an der Stelle, wo diese Fluktuation auftritt, kann unter Umständen dann halt so eine Art, ja so ein Universum halt so aufreißen im leeren Raum. Und er begründet dann relativ ausführlich, warum das die Energieerhaltung nicht verletzen würde, also warum das möglich ist, ohne dass das jetzt sozusagen an der Stelle Energie entsteht oder verschwindet oder so, sondern das ist im Grunde, sind all diese Urknalle und all diese Universen sind insgesamt energetisch gesehen eine Nullsumme. Also da ist eigentlich, wenn man jetzt nur die Energie zusammenzählen würde, nichts passiert. Und das soll aber gehen unter den Annahmen eben der Energieerhaltung. Jetzt ist es aber so, dass der Energiebegriff, den wir heute benutzen und auch die Idee von einem konservativen System und der Energieerhaltung, wie es die Physik eben benutzt, das ist ja eine Sache, die haben wir entwickelt. Also erstmal jetzt, da war das ja schon alles da. Also, und er setzt das jetzt voraus, um das zu erklären. Also das ist eine klassische Tautologie. Also das hätte ihm auffallen müssen. Und ansonsten ist es natürlich eine heiße These. Aber jetzt ist er soweit, also jetzt hat er sozusagen den Ursprung dann wirklich auch nochmal erklärt, also dieses Problem mit der Feinabstimmung. Und die Welt besteht jetzt im Grunde aus einem passenden Cocktail von monokausalen Zusammenhängen, also Naturgesetzen und einem ordentlichen Schuss Zufall. Und jetzt geht er in dem großen Entwurf dazu über, dann auch noch zu erklären, wie aus diesem Gebräu jetzt das Leben entstiegen sein soll. Und das möchte ich kurz zusammenfassend zitieren. Da hat er sich als Analogie und ja so als Demonstrationsobjekt einen Algorithmus ausgewählt, den vielleicht Leute, die schon länger mit Computer zu tun haben, irgendwie kennen. Das ist das Conway's Game of Life. Also das ist so ein Spiel, das kann man irgendwie heutzutage, glaube ich, teilweise noch als Bildschirmschoner laufen lassen. Das sind einfach so, man hat im Grunde zwei Farben von Pixeln, also wie bei so einem, wie bei so einem Spielbrett, das ist einfach so ein Schachbrettmuster und man hat zwei mögliche Farben von Pixeln. Und jetzt gibt es Regeln, die sind sehr einfach und die lauten, wenn man ein helles Pixel hat, dann ist das ein lebendiges Quadrat. Dieses lebendige Quadrat überlebt den nächsten Schritt, also das ist sozusagen immer iterativ, also schrittweise, das überlebt den nächsten Schritt, wenn es zwei oder drei lebendige Nachbarn hat, also einfach zwei oder drei helle Quadrate. Jedes Quadrat kann vier Nachbarn haben und wenn zwei oder drei von denen hell sind, dann kann auch dieses Quadrat hell bleiben. Also das heißt Überleben. Das steht hier wirklich, also das ist Überleben. Ein totes Quadrat mit genau drei lebendigen Nachbarn wird eine lebendige Zelle. Das ist Geburt. In allen anderen Fällen stirbt eine Zelle oder bleibt tot. Falls ein lebendiges Quadrat null oder einen Nachbarn hat, sagt man, es stirbt an Einsamkeit. Hat es mehr als drei Nachbarn, stirbt es an Überbevölkerung. Also das flimmert dann halt einfach da so vor sich hin und dann entwickeln sich halt einfach so Muster. Also er beschreibt hier noch einige spannende Muster, die sich dann bewegen und replizieren und nicht kaputt gehen oder so. Also es kommt dann immer auf die Anfangskonfiguration an. Man würfelt im Grunde einfach, der Computer macht es für einen, der rechnet dann einfach so eine Anfangszufallsverteilung aus und dann lässt man das halt laufen und manchmal entsteht was, manchmal passiert auch nichts. So, und hier an der Stelle, dann sagt er, das Beispiel von Conways Spiel des Lebens, also ne, Game of Life, zeigt, dass selbst ein sehr einfacher Satz von Gesetzen ähnlich komplexe Eigenschaften hervorrufen kann, wie sie intelligentes Leben aufweist. Gut, also wenn man so argumentiert, dann hat man natürlich das intelligente Leben erklärt. Also es ist natürlich absurd. Also nach dem Schema kann man, glaube ich, kein intelligentes Leben erzeugen. Und man muss auch wirklich dazu sagen an der Stelle, dass also diese Transsubstantiation, die da stattfindet, von alternierenden Pixelmustern zu intelligentem Leben, da dürfte also jeder religiöse Dogmatiker von Neid erblassen. Also wenn das der Papst bringt, dann wird er ausgelacht. Und wenn das ginge, und die Möglichkeiten sind ja seitdem enorm gestiegen, dann hätte man natürlich da schon irgendwas mitgemacht. Ne? Also der ganze Hype um die künstliche Intelligenz, da ist nicht viel übrig geblieben. Und dieses künstliche, intelligente Leben, was also wirklich tatsächlich irgendwie dem gleicht, was Menschen können, von der Kreativität her oder so, das gibt's halt nur im Film. Und damit ist Hawking jetzt erstmal mit seinem Universum fertig. Jetzt würde ich sozusagen ja so langsam übergehen zu den Fragen der Erkenntnistheorie und der Metaphysik. Also was man hier schon merken konnte, ist, dass immer an der Stelle, an der im Grunde genommen eigentlich ein Problem auftaucht, an der Stelle, an der er merkt, dass er nicht weiterkommt, an der Stelle kommt irgendwie so eine komische Sorte kreativer Zufall. Also das passt sogar ganz gut. Er hat das Buch zusammengeschrieben mit einem Herrn Lodinow, der ist auch Physiker. Der hat Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Ist sozusagen, hier steht, was macht er genau? Er hat neben Lehr- und Sachbüchern hat er auch Drehbücher für die TV-Serien MacGyver und Star Trek The Next Generation geschrieben. Ja, also da weiß man dann auch, wo jemand sowas her hat. Das sind aber renommierte Wissenschaftler. Es gibt den Vorwurf jetzt an den Hawking, dass er Reduktionismus betreiben würde. Also er würde im Grunde es sich zu einfach machen, er würde immer alles runterbrechen. Und das stimmt natürlich, das macht er auch. Aber das ist im Grunde der falsche Vorwurf, weil man kann nicht einem Naturwissenschaftler vorwerfen, dass er reduziert, weil das ist das, was die Naturwissenschaften sollen. Das ist tatsächlich ihre Aufgabe. Sie sollen die Natur, soweit sie können, auf menschliche Maßstäbe bringen, nur dann ist sie beherrschbar. Also wenn man jetzt eine Metapher verwenden möchte, ne, also man würde einem Zimmermann nicht vorwerfen, dass er einen Hammer benutzt. Das macht keinen Sinn. Also wenn man damit Nägel einschlagen will, dann ist das richtige Instrument. Die Naturwissenschaften sind und bleiben ein wichtiges Werkzeug. Und natürlich tragen die auch heute noch zur Erkenntnis bei und können das auch. Aber das Problem ist, dass sie nicht, also an der Stelle hier ganz offensichtlich nicht adäquat benutzt werden. Und die Kritik, die, also um die es mir geht, die zielt auch nicht auf deren Abschaffung oder es geht auch nicht darum zu sagen, die sollen nicht, die würden nicht mehr gelten oder so, sondern es geht darum, dass sie eben sinnvoll benutzt werden. Also das heißt, dass man sich überlegen muss, in welchen Bereichen naturwissenschaftliche Modellbildung sinnvoll möglich ist. Und das sind nur Probleme, die sich mathematisch verallgemeinern lassen. Und wenn das auch ein Problem ist für viele Naturwissenschaftler inzwischen, es gibt tatsächlich auch andere. Aber jetzt geht es noch um die Zukunft der Menschheit. Es gibt so eine Serie, das ist jetzt nicht mehr in diesen Büchern hier drin, Into the Universe mit Stephen Hawking. Ich weiß nicht, ob die im Deutschen auch ausgestrahlt wurde. Es ist eine dreiteilige Serie. Da wird sehr plastisch ausgemalt, wie das sozusagen jetzt so weitergehen könnte. Es geht natürlich um die Eroberung des Weltraums. Und das ist sehr ambivalent. Also es ist einerseits ein heldenhaftes Ziel, andererseits auch dann am Ende stellt sich raus so eine Art verzweifelte Hoffnung. Es ist der Traum von der Eroberung der Welt, und zwar jetzt eben nicht nur unserer, das ist nämlich schon passiert, sondern eben wirklich des Kosmos. Es gibt natürlich sofort diese Analogie zu den ursprünglichen Entdeckern, also der so Seefahrer und so. Und man hat auch diese Analogie in diesem Begriff des Raumschiffes schon mit drin. Und in den unendlichen Weiten des Weltraums gibt es halt eben dieses Abenteuer noch, was heutzutage ja zur Mangelware wird, weil die Welt inzwischen vollständig entdeckt ist. Es gibt keine weißen Flecken mehr auf den Karten. Aber das tendenziell wird es eigentlich von der Kulturindustrie bedient. Aber die Kulturindustrie arbeitet inzwischen eben mit der Kosmologie da wunderbar zusammen. Der Schritt ist jetzt zuerst den Mars zu erobern und dann in Zwischenschritten die Galaxis zu erobern. Neue Welten will man finden. Neulich gab es wieder so eine Meldung, es wurde wieder ein neuer Exoplanet entdeckt. Das wird dann immer gefeiert, ich weiß nicht warum. Also der war jetzt 600 Lichtjahre entfernt. Ne, das ist sehr weit, also wirklich richtig weit. Beim letzten Vortrag ging es noch um einen, der nächste war, der hatte 20 Lichtjahre. Da dachte ich auch schon, das ist sehr weit. Also die Frage ist halt eben, wie kann man sich sozusagen dahin bewegen? Und wenn man sich darüber Gedanken macht, und das hat Hawking eben getan, dann muss man sich halt überlegen, wie könnte das gehen? Und er hat noch einen anderen Gedanken gehabt, nämlich da oben ist so viel Platz, da muss irgendjemand sein. Und wenn da jemand ist, dann wird der auch wissen, wie man von einem Ort zum anderen kommt in dieser enormen Geschwindigkeit. Und das war sozusagen seine erste Hoffnung, dass also die Aliens uns irgendwann erklären würden, wie man sich bewegt im Weltraum so schnell. Also das ist eigentlich noch relativ sympathisch, wie man das auch so aus den Filmen so in den 70er, 80er Jahren kennt. Da gibt es ja noch so die Hoffnung, dass die Aliens halt ganz nette Leute wären, die dann irgendwie den Kontakt suchen und so. Aber ja, das hat sich inzwischen, dann ist das gekippt. Also auch nicht nur in den Filmen, sondern auch bei Hawking. Inzwischen werden sie als Konkurrenten gefürchtet, einfach aus der Überlegung, dass sie dasselbe wollen könnten wie wir. Ne? Die Ausbeutung galaktischer Ressourcen, also im Weltall so weitermachen, wie man das irgendwie halt auch sonst gewohnt ist. Und jetzt ist das andere Problem, dass irgendwie die Erde irgendwann erledigt sein wird, seiner Meinung nach. Und zwar, weil die Sonne verglüht, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, oder weil die Menschen die Erde unbewohnbar machen. Das befürchtet Hawking in den nächsten Jahrhunderten. Also er hat so eine gewisse Verzweiflung am Zustand der Welt. Und deswegen macht er sich dann doch darüber Gedanken, wie man eben reisen könnte zu einer zweiten Erde. Und das Problem ist eben diese enorme Entfernung. Die Wurmlöcher waren mal ein Gedanke, die gibt es auch bei Star Trek. Es gibt allerdings keine Hinweise auf die Existenz. Und wenn es sie doch gäbe, dann wäre es ungeeignet. Also das beruht schon auf einer Theorie, die ist tatsächlich, also das wurde mal durchgerechnet. Man kann sich sowas denken, das wäre so eine Art gefaltete Raumzeit. Das Problem wäre nur, dass sozusagen in diesem Gebiet, das dann diese Abkürzung bilden würde, da würden Kräfte herrschen, die würden alles, was wir uns, also was irgendwie vorstellbar ist, was technisch machbar wäre für uns oder auch für unseren Organismus, wäre das nicht möglich, da sich durchzubewegen. Dann war die nächste Idee Generation Raumschiffe. Das ist so, glaube ich, der aktuelle Stand, dass man einfach so Raumschiffe baut, in denen die Menschen einsteigen, aber nicht mehr aussteigen, sondern die leben dann da drin und sterben da drin, aber dann ist die nächste Generation drin. Das heißt, da geht es dann immer so weiter. Also die müssen dann, also wie das gehen soll, ist natürlich ein Problem. Und es wird aber ernsthaft darüber diskutiert, wobei man relativ schnell merken kann, ohne die technischen Details zu kennen, dass natürlich dieses Raumschiff schon die Funktion einer Erde in gewisser Weise erfüllen müsste. Anders wäre das gar nicht möglich. Also die muss natürlich die ganze Möglichkeiten, die wir hier haben, zu überleben, muss es dann da auch geben. Das heißt also, um zu einer zweiten Erde zu gelangen, muss man erstmal künstlich eine neue bauen. Also zumindest in Miniaturformat. Also das ist auch wieder tautologisch. Und es ist natürlich auch als Vorstellung, also deswegen habt ihr wahrscheinlich auch gelacht, also es ist auch schon ein bisschen verrückt. Also die Hölle auf Erden jetzt zu ersetzen sozusagen durch eine Hölle im Generationenraumschiff, das ist, ja. Was natürlich ideologisch dabei rausspringt, ist, dass man die irdischen Verhältnisse deswegen nicht antasten muss. Also die Frage, wie könnte man es denn hier vielleicht schöner einrichten, die Frage wird nicht gestellt. Das wird stattdessen, soll das immer so weitergehen. Wenn dann die Menschen irgendwie mit so einem Generationenraumschiff irgendwo angekommen sind, dann machen sie da natürlich so weiter wie hier auch. Und irgendwann ist das Universum dann voll. Also dann, klar, dann kann man sich wieder überlegen, was macht man dann. Ja, jetzt komme ich zu diesen erkenntniskritischen Fragen, zum zweiten Teil. Die Kritik der Naturwissenschaften, die muss sich mit diesen erkenntniskritischen Problemen auseinandersetzen, wenn sie sozusagen eben nicht diese Grenzen von so positivistischen Systemen nicht nur als individuelle Schwäche erkennen will. Also das passiert jetzt auch schon, dass Leute sagen, der Hawking, der spinnt so ein bisschen und so und er übertreibt es jetzt. So wird er kritisiert und das ist aber unfair, weil, also klar, teilweise gerade in diesem Film, das geht dann schon arg weit, aber in den Sachen, die er da so geschrieben hat, das ist jetzt eigentlich, da hat er sich schon relativ viel Mühe gegeben. Und jetzt unterstellt man dann einfach, dass das sozusagen seiner Spinnerei entspringen würde, dass er da so Dinge behauptet, die ganz offenkundig daneben liegen. Und das würde ich halt bestreiten. Das liegt schon daran, dass er bestimmte metaphysische Fragestellungen einfach ausklammert und eben denkt, er könne tatsächlich die Welt als Ganzes erklären. Das heißt also, ich denke, dass das Fehler sind, die er macht, die einfach aus dem Anspruch entspringen. Und die würden andere Menschen auch machen. Es gibt auch in anderen Bereichen Beispiele, wo man das auch zeigen kann. Allerdings ist es wirklich sehr dankbar bei ihm. Also das Entscheidende ist erstmal allgemein, dass also das naturwissenschaftliche Denken totalitär ist. Das will seine Grenzen überhaupt gar nicht sehen. Also es glaubt nicht, dass es welche hat. Die Tendenz zur Welterklärung ist ihm immanent. Und das ist deswegen auch eben kein Fehler von einzelnen Eiferern, daran beteiligen sich auch ganz renommierte Leute. Was vorkam an diesen Beispielen ist, dass also, was nicht im System aufgeht, wird also integriert, aber mit unlauteren Mitteln. Also unlauter jetzt nicht im Sinne von bösartig, aber halt, es wird so ein bisschen getrickst. Vereinfachende Annahmen werden untergeschoben. Das war der Bereich, gerade in der Erkenntnistheorie, diese Unmittelbarkeit der Mathematik. Die Widersprüche, die werden irgendwie so substantialisiert und integriert. Das war zum Beispiel bei der dunklen Materie so. Also diese ganze angestrebte, umfassende Systematik wird erschlichen. Es ist im Grunde letztlich eine Sorte von geistiger Gewalt, mit der also die Welt dann letztendlich in ihrer wissenschaftlichen Erklärung aufgehen soll. Und von vornherein steht dabei fest, dass die Welt sich in beherrschte und noch nicht beherrschte Natur aufteilen soll. Was anderes kann es gar nicht geben. Alle Hinweise auf Metaphysik, also auf das, was der Physik notwendig verschlossen bleiben muss, die werden getilgt. Und wenn ich jetzt hier von Metaphysik rede, dann geht es mir gerade nicht darum, jetzt selber wiederum so ein System aufzurichten. Das war es früher, aber das ist jetzt nicht der Punkt hier. Also, wenn man das sich so anschaut, dann merkt man, dass die Erkenntniskritik sich dabei auf die kritische Theorie stützen sollte, das habe ich zumindest getan, die das aufklärerische Denken, was der Positivismus ja ist, also der ist da ein wichtiger Bestandteil davon gewesen und ist es auch heute noch, dass man sie über ihr eigenes retardierendes Moment aufklären muss, also eine Art Aufklärung über die Aufklärung. Und im Problem steht jetzt in dem Moment dabei das Zentrum der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur, also der Frage danach, was ist die Natur an sich? Das ist eine Frage, die klingt überspannt. Man kann sie auch nicht wirklich positiv, also man kann sie nicht einfach so beantworten. Das ist eine metaphysische Frage. Aber es ist ein Problem, das für Naturwissenschaftler schon gar nicht mehr existiert. Trotzdem ist diese Frage wesentlich. Und es wäre schon eine falsche positivistische Folgerung, sie nur deswegen auszuschließen, weil man sie nicht irgendwie so beantworten kann, wie wir das leider immer eben gewohnt sind mit so einer klaren Aussage. Also die Natur soll dem Positivismus nach aufgehen in dem, was schon an ihr erkannt ist oder eben dann noch erkannt werden wird. Und das funktioniert halt nicht. Die kritische Theorie bedient sich dabei, da geht es dann also bei mir wesentlich um Adorno und Horkheimer und letztlich einen Herrn Karl-Heinz Haag. Die rekurriert dabei auf Kant. Der war selber ein begeisterter Anhänger Newtons und war selbst auch naturwissenschaftlich tätig. Der hat sogar irgendwie über Galaxien sich Gedanken gemacht, hat ein Buch geschrieben, so ein ganz frühes Werk, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Und sein philosophisches Ideal ist die klassische naturwissenschaftliche Strenge und Logik. Also er kennt keine Dialektik, was dann erst später kam, sondern höchstens so Antinomien und hat dann auch im Grunde dabei schon in dieser Erkenntnistheorie so eine Antinomie produziert, nämlich, dass die Erkenntnis sich nur streng wissenschaftlich erlangen lassen soll. Also das ist bei ihm ganz klar. Also wenn es sozusagen nicht nach dieser Methodik geht, dann kann es keine Erkenntnis sein. Aber zugleich besteht er darauf, dass diese rein physikalische Welterklärung unmöglich ist. Das ist also bei ihm steht das so ganz seltsam nebeneinander. Also obwohl er eben so ganz begeisterter Naturwissenschaftler ist, beharrt er aber darauf, dass es nicht die vollständige Erklärung sein kann. Und er beschäftigt sich eben schon früh mit diesem Problem der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur und fragt sich auch das, was wir vorhin bei Hawking hatten mit dieser Feinabstimmung, danach, wie die Naturgesetze im Zusammenspiel organisierte Körper hervorbringen können. Also man merkt, wenn man jetzt einfach mal so die Wahrnehmung nimmt, dass also vom Sandkorn bis zum Menschen es in der Natur erkennbare Einheiten gibt. Aber wie ist jetzt dieser innere Aufbau organisiert? Und da fragt sich dann Kant, die sind irgendwie organisiert, das merkt man, aber wozu sind sie organisiert und was ist ihr Telos? Und da möchte ich mal ganz kurz zitieren. Jetzt geht es erstmal um die Frage der subjektiven Erkenntnismöglichkeit. Und da sagt er in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment, dass sie nach jenen ausdachte, in der anderen an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar die Physik diese vorteilhafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäß dasjenige in ihr zu suchen, Klammer, nicht ihr anzudichten, was sie von dieser lernen muss und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde. Wenn man das ein bisschen in so eine modernere Formulierung bringt, dann geht es hier um dieses transzendentale Subjekt, also so eine Art Instanz, die allgemein in uns denkt, also jedem Einzelsubjekt ist sozusagen, gibt es diesen Bezug auf so ein allgemeines Subjekt, das denkt und das erlaubt, in Kategorien eine Theorie zu entwickeln, die dann mit Hilfe von Experimenten als ein, wie Kant das formuliert, von den Menschen anberaumtes Gericht über die Wahrheit an die Natur herangetragen wird. Also hier steht was von nötigt die Zeugen, also das ist dann im Grunde schon, das klingt so ein bisschen gewalttätig, ne? Das klingt inquisitorisch, diese Frage, dass also die Natur befragt wird, ist jetzt eben nicht so, dass sie da von sich aus spricht, sondern man muss sie richtig in die Zange nehmen. Aber dennoch ist es so, dass im Experiment, in der präparierten Erfahrung, die Antwort auf die Frage liegt, die wir stellen. Also das ist sozusagen keine Willkür. Also das ist mir sehr wichtig, dass es nicht möglich wäre, jetzt aufgrund von irgendwelchen Theorien, die man sich überlegt hat, also dann einfach ein Ergebnis zu erzwingen. Also das Experiment ist absolut wesentlich auch bei Kant für die Frage, ob eben man etwas von der Natur verstanden hat. Und deswegen gibt es auch diesen Hinweis hier schon, diese Klammer, man kann es ihr nicht andichten. Und etwas später schreibt Kant dann von einem transzendentalen Objekt, also das ist im Grunde die andere Seite, oder von dem berühmten Ding an sich. Und was er damit tut, ist an einer intelligiblen Welt festhalten, die der sinnlichen Anschauung vorausgesetzt ist, aber ihr zugleich unzugänglich ist. Also bei Kant hat das transzendentale Objekt oder das Ding an sich überhaupt keine Eigenschaften. Es muss aber da sein, weil es sonst nichts mehr gäbe, was wir erkennen könnten. Aber dass er das komplett ohne Eigenschaften denkt, hat dazu geführt, dass danach in idealistischer Konsequenz das transzendentale Objekt im Grunde verschwunden ist. Also bei Hegel ist es dann so, dass einfach alles als eine Entäußerung des Geistes aufgefasst wird und das Ding an sich wird als eine leere Abstraktion entlarvt. Aber wichtig ist, dass es bei Kant noch existiert und das ist eine Stelle, an der dann auch zum Beispiel Adorno, der Hegel sehr viel verdankt, wieder dann doch mit Kant sich gegen Hegel wendet. In der negativen Dialektik gibt es so einen Abschnitt, da geht es um die Begierde des Rettens bei Kant. Also das möchte ich für Leute, die das interessiert, auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es relativ am Ende so diesen Abschnitt eben Begierde des Rettens und da geht es um diesen Block, ja, dieses erkenntnistheoretische Problem, dass sozusagen wir zwar als denkende Subjekte verallgemeinert in diesem transzendentalen Subjekt Modelle entwickeln, die dann an die Natur herantragen, aber gleichzeitig eigentlich nie wissen können, was denn bitteschön jetzt dieses, also was denn dieses, was wir wissen wollen, die Natur an sich, dieses transzendentale Objekt bei Kant, was das eigentlich tatsächlich ist. Und das lässt Kant keine Ruhe. Also das ist etwas, was Adorno auch immer wieder hervorhebt. Also dass er versucht, sich eigentlich daran die Stirn einzudenken. Aber an der Stelle liegt im Grunde die Rettung der Metaphysik bei Kant. Bei Adorno ist es dann nochmal gewendet worden. Er hat dann den Vorrang des Objekts behauptet und seine ganze Erkenntniskritik ist daher auch mit diesem Vorrang des Objekts eng verknüpft und möchte eigentlich an der Metaphysik festhalten. Also so endet er auch, dass er solidarisch mit Metaphysik sein möchte und um das kämpft, was im Begriff nicht aufgeht. Also das taucht dann bei ihm auch häufig als das Nicht-Identische auf. Also ganz wesentlich für das, was ich jetzt da so gemacht habe, was man dann bei Adorno eben schon findet, war dieser Karl-Heinz Haag. Auf den möchte ich kurz hinweisen, weil den eigentlich kaum jemand kennt. Der war aber am Institut für Sozialforschung in Frankfurt eben ganz normal außerplanmäßiger Professor, solange da Horkheimer, glaube ich, noch Institutschef war. Hat über mittelalterliche Philosophie und Universalienstreit promoviert und auch danach weiter noch dazu geforscht. Und das hat mit all diesen Fragen hier viel mehr zu tun, als man das erstmal so denkt. Also er hat sich dann aber 72 in die private Forschung zurückgezogen, hat dann seitdem zwei Bücher geschrieben, Der Fortschritt in der Philosophie. Da geht es um dieses Problem der objektiven Möglichkeit von erscheinender Natur zum ersten Mal. Das habe ich da direkt raus übernommen, diesen Begriff. Und dann 2005, Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung. Und das ist im Grunde das, worum es mir auch geht. Darauf hinzuweisen, dass Metaphysik etwas ist, wenn man es richtig fasst, was im Grunde einer rationalen Weltauffassung vorausgeht und ihr nicht widerspricht. Und es geht dann aber eben um eine negative Metaphysik. Also das ist keine Metaphysik, die in irgendeiner Weise noch versucht, irgendwie ein System zu entwickeln, irgendeine Dogmatik, aus der man dann wiederum irgendwie einen Herrschaftsanspruch ableiten kann, wie das immer wieder versucht wurde. Es gibt also, wenn man so will, eine gewisse rationale philosophische Antwort auf die Probleme, die der Hawking aufwirft. Allerdings ist das eine Antwort, die überhaupt gar nicht den Inhalt und die Form hat, die Hawking vorschweben. Das ist nicht möglich. Und die Idee ist einfach, dass die Voraussetzung für experimentell herauszupräparierende Gesetze sind ihnen gemäße Regeln in der Natur. Die Form, in der uns diese Regeln als Naturgesetze erscheinen, das sind natürlich unsere Formen. Also das sind unsere Formen der Anschauung. Und die stammen von diesem transzendentalen Subjekt, von ja, was Kant entdeckt hat. Die regelhaften Beziehungen in der Natur, die es geben muss, sozusagen dem korrespondierend, was wir dann als Naturgesetze entdecken, die bleiben uns jedoch unbekannt. Also uns ist sozusagen das eigentliche Verhältnis in der Natur, das einem Gesetz entspricht, ist uns nicht bekannt. Wir wissen nur, es muss eines geben, weil sonst könnten wir nicht irgendwie was Dementsprechendes dann uns vorstellen. Und das führt dann zu diesem Gedanken, dass es in der Natur sowas geben muss wie ein intelligibles Substrat. Das ist aber dann eben, diese Intelligibilität ist eine, wie bei Kant, die zwar als eine in gewisser Weise in sich ja, vermittelte, also man kann es halt nicht wirklich sagen, dieser Begriff des Intelligiblen ist ziemlich schwierig, ja. Aber es ist eine gewisse, wenn man so will, Ordnung oder Vermittlung. Wenn das nicht so wäre, dann wäre die Naturwissenschaft keine Wissenschaft von der Natur, sondern dann würde sie einfach nur im Grunde Konventionen in die Welt projizieren, die wir halt einfach irgendwie ausgedacht haben oder haben wir uns daran gewöhnt. Also so hat sich das Hume vorgestellt. Da steckt dann die Vorstellung dahinter, dass die Natur im Grunde völlig chaotisch ist, eine Mannigfaltigkeit, die eigentlich keine Ordnung hat, nichts, keine Form. Und für Haag ist aber wesentlich, dass die Natur eine innere Form hat, die wir aber nicht erkennen können. Also das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Gesetze erkennen, also dass es Gesetze geben kann. Aber diese innere Form ist uns unzugänglich und wir können die auch nicht ändern. Also das passt dann wiederum dazu, dass wir die Naturgesetze nicht ändern können. Die äußere Form von Dingen können wir natürlich ändern. Was sozusagen jetzt so die Zusammenfassung von diesem erkenntniskritischen Teil ist, ist, dass also unsere Form der Erkenntnis, die naturwissenschaftliche Erkenntnis, die erlaubt nur jeweils isolierte kausale Zusammenhänge festzustellen. Das heißt, wir haben also immer einzelne Gesetze, die wir betrachten, aber das ist sozusagen nicht das, was man unter einem Gesamtzusammenhang versteht. Es ist jetzt der erste Fehler, dass wir diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir aufgrund unserer Erfahrung auf der Erde oder inzwischen auch ausgedehnter, je nachdem wie weit die Mittel reichen, machen können, dass wir die absolut setzen. Also dafür gibt es keinen Grund. Und bei Kant ist das allerdings, um da nochmal drauf zurückzukommen, um ein bisschen zu sehen, dass es auch eine Entwicklung gab, ist das widersprüchlich. Dieses transzendentale Subjekt, das ermöglicht bei ihm noch die Erkenntnis allgemeingültiger Gesetze, aber eben keine Aussage über das Ding an sich. Und da möchte ich nochmal kurz den Herrn Haag zitieren aus dem Fortschritt in der Philosophie. Und da sagt er, Kant, der am Subjektivismus Humes das Unwahre sah, hat nicht zugleich die illegitime Überschreitung der Grenzen menschlichen Wissens gesehen, die in der Deklaration allgemeiner und notwendiger Naturgesetze liegt. Als die Mittel zur Hervorbringung und Erhaltung materieller Gebilde besitzen sie Gültigkeit nur für die Räume und Zeiten im kosmischen Prozess, in denen sie ihre Funktion als Mittel erfüllen können. Mit anderen Worten, ihre reale Gültigkeit ist gebunden an die Beschaffenheit der kosmischen Materie, von der sich nicht ausmachen lässt, was sie an sich ist, also auch nicht, ob sie stets und überall im Sinne ihrer erkannten Gesetzlichkeit beschaffen war und sein wird. Indem Kant dieser Gesetzlichkeit uneingeschränkte Gültigkeit zusprach, erhob er das relative Wissen über die Natur in den Rang absoluten Wissens. Also hier ist wichtig dieser Begriff des Mittels. Also unsere Erkenntnis liegt eben auch immer im Experiment. Das heißt also, wenn wir nicht tatsächlich auch einen Versuch machen können, also irgendwie eben ein Mittel haben, mit dem wir arbeiten können und versuchen können, also in der Natur etwas zu ändern und dann zu beobachten, was dann wiederum passiert, dann haben wir eigentlich auf die Natur auch keinen Zugriff. Und dieser Schritt von diesem Wissen, was ja wirklich erstaunlich gut funktioniert, dann aber zu sagen, das gilt immer und überall, der ist im Grunde spekulativ. Das ist leider weit verbreitet, ja. Also die Verabsolutierung von Naturgesetzen ist unmöglich und die menschliche Erfahrung ist eben begrenzt. Ja, jetzt möchte ich noch kurz mal zitieren aus der Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung, weil er da nämlich sich jetzt aber nochmal mit einem anderen Problem bei Kant beschäftigt. Und da macht Kant einen interessanten Schritt, den ich jetzt hier mal nur vorstellen möchte. Ich weiß, dass das ziemlich, ja, dann ziemlich weit geht, aber das halte ich für wichtig. Die Kausalität der obersten Ursache ist dasjenige in Ansehung der Welt, was menschliche Vernunft in Ansehung ihrer Kunstwerke ist. Dabei bleibt mir die Natur der obersten Ursache selbst unbekannt. Ich vergleiche nur ihre mir bekannte Wirkung, die Weltordnung, und deren Vernunftmäßigkeit mit den mir bekannten Wirkungen menschlicher Vernunft und nenne daher jene eine Vernunft, ohne darum eben dasselbe, was ich am Menschen unter diesem Ausdruck verstehen oder sonst etwas mir Bekanntes, ihr als ihre Eigenschaft beizulegen. Das ist im Grunde dieser Grundgedanke einer negativen Metaphysik, also die Überlegung, dass dieses intelligible Substrat in der Natur, also eine Art innere Form, eine innere Organisation, also man kann das auf alle möglichen Arten bezeichnen, weil man im Grunde nicht weiß, was es sein soll, man weiß nur, dass es da Vermittlungen geben muss, dass das natürlich irgendwie da reingekommen sein muss. Und dann kommt hier, das kann man schon sagen, das ist im Grunde also ähnlich wie beim teleologischen Gottesbeweis, die Überlegung, dass das ja zurückgehen muss auf eine Instanz, die man halt nicht kennt, aber die zumindest eine gewisse Form von Vernunft haben muss, von der wir zumindest dann Teilbereiche in gewisser Weise abbilden in unserem Geist. Also das können wir dann erkennen. Allerdings können wir dadurch nicht verstehen, wie die jetzt wiederum funktioniert. Also diese Überlegung ist eben kein Anthropomorphismus. Also das ist ganz wichtig. Also es geht eben nicht darum, jetzt zu zeigen, dass der menschliche Geist irgendwie Ebenbild irgendeiner göttlichen Vernunft wäre oder so. Das ist Quatsch, weil also wir wissen nicht, was das für eine Sorte Vernunft sein soll. Er fährt jetzt hier noch fort. Ohne das Walten einer allmächtigen Vernunft wären in Naturprozessen die Zahl der Gesetze und ihr Zusammenwirken eine Sache reinen Zufalls. Das war dem klassischen Materialismus entgangen. Die radikale Beschränkung seiner Naturerklärung auf physikalisch Fassbares impliziert einen Indeterminismus, weil der klassische Materialismus das nicht sah, konnte im kosmologischen Denken seiner Nachfahren der Zufall maßlose Bedeutung gewinnen. Er tritt in allen neueren Versuchen einer von Metaphysik freien Naturerklärung an die Stelle der Gottheit. Also das war jetzt im Grunde eine philosophische Überlegung, aber er hat sich da natürlich auseinandergesetzt mit dem, was es zu der Zeit schon gab. Er bezieht sich dann im Weiteren auf den einen Jacques Monod, der hat das im Bereich der Biologie gemacht. Der hat also das, was jetzt dann Hawking halt dann versucht hat, im Bereich der Kosmologie zu machen, also alles auf den Zufall zurückzuführen. Also was man festhalten kann, also was jetzt hier auftaucht, aber was allgemein gilt, ist, dass der Zufall das große Zauberwort der modernen Naturwissenschaften ist. Überall da, wo im Grunde ein metaphysisches Problem auftreten würde, überall da, wo man sich über erkenntniskritische Fragen Gedanken machen müsste, kommt halt der Zufall. Also in dem Moment ist dann einfach das wie so ein Deus Ex Machina. Dann wird der eingesetzt. Und dann möchte ich jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Da geht es mir nochmal kurz um das Verhältnis der Geistes zu den Naturwissenschaften. Da gibt es natürlich einen Konflikt, weil die Geisteswissenschaften ja auch noch so ein bisschen den Anspruch haben, was zu erklären, und die Naturwissenschaften halt sagen, ja, ist aber nichts mehr übrig. Der wird dann zumeist umgangen. Also da versucht man dann irgendwie so eine friedliche Koexistenz irgendwie aufzubauen. Die wissenschaftliche Aufgabenteilung in feinsäuberlich getrennte Disziplinen ist halt eine gute Möglichkeit, dann trotzdem weiterzumachen, auch wenn im Grunde sich das alles ständig widerspricht. Wenn es Interdisziplinarität gibt, dann, also ich kenne das tendenziell nur als gegenseitige Beweihräucherung. Das eigene Terrain wird eher hilflos verteidigt. Also es ist, das kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber das finde ich, also ist auch ein sehr interessanter Bereich. Das beste Beispiel ist die Statistik. Das ist im Grunde inzwischen eine universelle Methode, die der Positivismus hat durchsetzen können. Also das ist die Methode, die im Grunde auch in den Geisteswissenschaften, sofern es irgendwie geht, wird sie eingesetzt. Weil die Ansicht sich durchsetzen konnte, dass sich in gewisser Weise so, ja, also fast alles, was man irgendwie zählen kann, fällt in diesen Bereich, dass man dann halt eben damit Statistik macht. Und das Denken wird darüber doch sehr vernachlässigt. Wenn die Geisteswissenschaften in so einer, sagen wir mal, defensiven Haltung dann manchmal so gucken, was können sie noch machen, dann nehmen sie manchmal gerne so Anleihen aus den Naturwissenschaften oder beteiligen sich da. Ein besonders schönes Beispiel habe ich eben in diesem tollen Kosmologieheft hier gefunden. Also davor steht auch drauf, Intelligenz im All, warum uns ferne Zivilisationen meiden. Ja, also, ja, ihr lacht, ne? Also, ja gut, ich weiß, die lachen nicht. Ja, okay, aber jetzt wird's, also hier gibt's dann Exoplaneten, ne? Aliens, Exotheorie, also genau, es gibt eine, also Exo, das heißt ja immer, die ist außerhalb, ne? Und es gibt hier in dem Heft eine Exotheologie, da macht sich jemand, ein tatsächlich katholischer Professor, glaube ich, oder Doktor, macht sich Gedanken über das Problem, was passiert, wenn jetzt die Offenbarung zugleich auf allen möglichen Exoplaneten stattfinden müsste. Also dieses Problem der räumlichen Distanz für Jesus, ne, dass er dann immer einmal hier und da, ja, kann man drin finden. Und es gibt die Exosoziologie, das ist die Lehre von der Gesellschaft der Aliens, also die man noch nicht kennt. Aber das macht hier ein Mensch aus Freiburg. Das ist hier Herr Schätsche, genau, Dr. Michael Schätsche, Privatdozent am Institut für Soziologie der Universität Freiburg. Ja. Und der hat sich jetzt mit dieser Exosoziologie auseinandergesetzt. Wissen und Nichtwissen über intelligente Zivilisationen. Und das geht dann so weiter um alles, was man so, sich so vorstellen kann. Also biologische Herkunft, Umweltanpassung, körperliche Bedürfnisse, Natalität, Mortalität, soziale Natur, Ich-Bewusstsein, Abstraktionsfähigkeit. Was mir sehr gefallen hat, war sein Fazit. Er schreibt, was bedeutet dies alles für eine soziologische Analyse hypothetischer kosmischer Superzivilisationen? Zunächst einmal sicherlich, dass wir erheblich weniger wissen können, als wir glauben. Jedenfalls, soweit es die Exosoziologie und die sie fundierende philosophische Anthropologie betrifft, wird vor einem Realkontakt mit einer außerirdischen Zivilisation, ob diese nun das Attribut Super verdient oder nicht, das Wissen über deren soziale Strukturen und psychosoziale Verfassung ganz eindeutig von der Faktizität des Nichtwissens dominiert. Ja, das ist. Also das kann man machen halt. Das ist also, wie ich denke, tatsächlich eine gar nicht so wenig weit verbreitete Sorte akademischer Soziologie. Und das ist jetzt, ne, also man hat da natürlich ein besonderes Verhältnis zwischen Begriff und Gegenstand. Also man hat Worthülsen und die präsentieren einen Gegenstand, der auch tatsächlich total hohl ist. Und das passt da natürlich, ne? Also diese Aussage, die er da macht, ist ja richtig. Also die Dominanz der Faktizität des Nichtwissens, da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, dass das nicht korrekt wäre. Ne? Also das stimmt. Das hat den Vorteil, dass jetzt mal endlich man mit Recht überhaupt keine Ahnung hat. Ne? Wenn man sonst keine Ahnung hat, obwohl es um etwas geht, ist das natürlich ein bisschen peinlich. Da ist es okay. Und man hat den Eindruck, dass das sozusagen den Leuten, also ich hatte den Eindruck, das kommt hier manchmal so drin vor, dass es den Leuten irgendwie auf eine Art Spaß macht auch. Und es ist so eine gewisse Lust an dieser Selbstzerstörung der Vernunft. Also das ist andererseits dann auch wieder unheimlich. Alles wird zu einer Projektion, irgendwie, das ist ein leeres Spiel des Geistes. Man gibt es halt eben offen zu und am Ende ist alles eine völlig hohle tautologische Denkbewegung. Und also das ist wirklich dann die völlige Affirmation wissenschaftlicher Selbstbespiegelung. Da ist dann, da kann man dann auch nichts mehr sagen eigentlich. Also Lachen ist gut, ja. Also die immanente Kritik der Naturwissenschaften, die hofft aus solchen Zirkeln, also die von Hawking, die ich jetzt nicht mit dem gleichsetzen möchte, der meinte das wirklich ernst, was er versucht hat, und dem, was wir jetzt zuletzt gehört haben, führt daraus heraus. Die Annahme ist dabei, dass also naturwissenschaftliches Denken implizit auf einer Metaphysik basieren muss, und aber eben eine, die nicht positiv formuliert wird, aber sie kann nicht ohne so eine Annahme auskommen. Die naturwissenschaftlichen Gesetze müssen Regeln in der Natur an sich entsprechen. Deren Leugnung wird nötig durch den Aberglauben der Naturwissenschaften, sie könnten die Welt als Ganzes erklären, durch den Wahn, ihre Gesetze seien unmittelbar mit der Natur an sich identisch. Unter Berücksichtigung dieser metaphysischen Grundlage lassen sich allerdings Grenzen erkennen, die ihr, also der naturwissenschaftlichen Methode, ihrem eigenen Begriff nach gesetzt sind. Man hat auf der einen Seite Theoriebildung mit Hilfe überlieferten Wissens und auf der anderen Seite hat man die experimentelle Erfahrung. Dieses Wissen und auch die experimentelle Erfahrung sind endlich und die erlauben es eben prinzipiell niemals, die Welt als Ganzes zu verstehen, und auch sie erlauben es auch nicht, die Welt als Ganzes zu beherrschen. Und damit möchte ich schließen. Danke.